Okay, Band läuft.
Okay.
Da ist ein kleines Mikro drin. Ich lege einfach mal hierher. 23.07. Wolfgang Niedeking, war Bandleader, Künstler. Was sonst noch, Herr Niedeking?
Vierfacher Vater.
Vierfacher Vater. Erstmal, wie geht's Ihnen?
Gut, also ist ja alles wunderbar hier. Es ist schön organisiert, sind lauter Leute, die das hier betreiben, die das als Überzeugungstäter tun. Hier will keiner sich die Taschen voll machen, das soll was Schönes für die Leute sein, das haben sie erreicht, haben wunderbare Dinge organisiert. Tolles Programm, kann man wirklich nicht klagen. Was hier innerhalb dieser 5 Tage läuft, das ist schon, wenn man schon groß macht, froh darüber, so ein Ding auf die Beine zu kriegen.
Okay, ich lege jetzt los, okay. 22 Fragen, 22 Antworten, die Zeit läuft. So wie Sie Zeit haben. Ich habe Zeit nicht abwinken.
Du sollst irgendwann auf die Bühne,
ja. Herr Niedeking, wann haben Sie zum ersten Mal über Vergänglichkeit nachgedacht?
Ich glaube sehr früh, als Kind schon. Ich bin ja in Trümmern aufgewachsen. Und mein erster Berufswunsch war Archäologe. So blöd sich das anhört. Ich habe also, ehe ich in die Grundschule gekommen bin, damals hieß es noch Volksschule, haben wir in den Trümmergeländen Ausgrabungen gemacht. Wir haben Archäologen gespielt. Da wurde natürlich relativ schnell klar, dass das Überbleibsel von Menschen waren, die wir da gefunden haben. Also Haushaltsgegenstände, in den Trümmern lag ja alles. Da ist irgendwas passiert, da ist irgendwas vergangen. Und das hat mich sehr früh geprägt. Also ich bin immer noch so eine gewisse Archäologie findet auch ständig in meinen Texten statt.
Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?
Ja, das sind, ich glaube, es kommen 22 schwierige Fragen, wo wir besser ein bisschen mehr Zeit für hätten. Aber ich glaube, dass wir in so einer schnelllebigen Zeit leben, wo so viel an der Oberfläche passiert, dass das Nachhaltige unglaublich schwer zu vermitteln ist. Umso wichtiger ist es, das zu vermitteln. Also seinen Kindern Maßstäbe an die Hand zu geben, wo sie zwischen Original und Fälschung unterscheiden können. Das ist schon mal was ganz, ganz Wichtiges, weil es strömt so viel an Informationen, so viel Reizüberflutung gerade auf junge Menschen ein, dass das eine unglaublich schwierige Angelegenheit ist. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage.
Was tragen Sie persönlich zum Umweltschutz bei?
Naja, das, was man machen kann. Also ich versuche, keine Dreckschleudern zu fahren als Auto. Ich versuche, den Müll zu trennen. Ich versuche, mit dem, was ich an Energie verbrauche, verantwortungsbewusst umzugehen. Und das auch wiederum, jetzt komme ich wieder bei den Kindern an, hört sich das schon fast dramatisch. Ich versuche auch, das meinen Kindern beizubringen, worum es geht. Unsere Ressourcen sind nicht unerschöpflich, sind nicht endlos. Sonnenenergie, Windenergie haben wir ein paar, aber da ist zu wenig getan worden bisher. Aber ich glaube, das Bewusstsein setzt sich tatsächlich langsam auch mal durch.
Das wäre gleich die nächste Frage. Wie lange bleiben erneuerbare Energien ein Nischenmarkt?
Da muss man eben dran arbeiten. Also da muss man wirklich dran arbeiten, dass das bewusst wird. Denn wenn Menschen das einmal wirklich begriffen haben, verinnerlicht haben, werden sie auch danach leben. Weil wer sägt schon bewusst an dem Ast, auf dem er sitzt?
Das Kapital, okay. Was war Ihr größter Erfolg?
Ja, das ist die Frage, wie man das jetzt sieht.
Spontan aus dem Bauchhaus. 4 Kinder.
Mein größter Erfolg war, glaube ich, zu merken, als ich gemerkt habe, dass das, was ich sowieso tue, auch noch Leute interessiert.
Klasse. Ihr größter Flop?
Der größte Flop? In der Tat, das Scheitern meiner ersten Ehe, weil da sind 2 Kinder sehr ratlos zurückgeblieben und jeder, der so eine Trennung mit 2 Kindern durchgemacht hat, weiß, wovon ich rede.
Strom kommt für mich
eben nicht aus der Steckdose. Da passiert eben vorher noch was.
Reisen Sie viel mit Flugzeug?
Mehr culpa, ja. Bleibt nicht aus.
Wo sehen Sie Handlungsbedarf beim Umweltschutz?
Gerade was die erneuerbaren Energien betrifft, auf jeden Fall, da sind wir ja nur wirklich jetzt auch im richtigen Magazin unterwegs. was die Umweltverschmutzung, was die Ableitung von Umweltgiften in die Atmosphäre betrifft. Das spüren wir gerade auch beispielsweise in diesem Sommer. Da muss ja keiner so tun, als wenn das ein Zufall wäre, was wir hier erleben. Wir haben jetzt hintereinander die letzten drei Sommer, da war ein Katastrophenüberflutungssommer, es war ein Dürresommer und jetzt haben wir wieder die nächste Überflutung steht wahrscheinlich vor der Tür. Das ist ja klar, wenn das so weitergeht.
Die Bauern pfeifen von den Scheunen.
Und ich meine, gerade anhand dieser Geschichte nicht um Recht gehabt zu haben, müsste man doch wirklich mal merken, da ist was vor. Da passiert was, wo über in so und so vielen Jahrzehnten die Malediven unter Wasser sein werden. Vorgeschmelzen, das ist so, das weiß man.
Wann haben Sie zuletzt ein schlechtes Gewissen gehabt?
Ich habe immer wieder schlechtes Gewissen. Ich habe vor allen Dingen ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich nicht denen, meinem engsten Kreis, meiner Familie so widmen kann, wie ich das eigentlich müsste. Und alles hat sich bei mir zu Hause dem unterzuordnen, was der Alte tut. Und alle machen es auch mit. Und mir geht es ja auch gut dabei. Ich habe ja trotzdem schlechtes Gewissen, aber alles hat nach diesem Ruf zu tanzen, den ich vorgebe, notgedrungen, weil ich verdiene die Kohle, die uns am Kacken hält. Das ist so. Das ist ganz, das hört sich unheimlich steinzeitig an, aber es ist so.
Was hat Tschernobyl bei Ihnen ausgelöst?
Also meine jetzt großen Söhne, die jetzt 20 und 18 sind, waren da im Sandkasten. Ich habe es erst gar nicht geglaubt, was da abgeht. Und ich weiß noch genau, wo wir gespielt haben an dem Tag. Wir haben in Wien gespielt. Und als wir dann die ersten wörtlichen Zahlen über die Verstrahlung, das was am Himmel fällt, die richtigen Zahlen gehört haben, die waren ja viel, viel heftiger als das, was in, da wurde ja in den Medien, wurde das ja zurückgehalten, damit es keine Panik gibt. Das war schon ungeheuer. Ich weiß noch, wie wir dann von Wien sind wir nach Ludwigshafen. Dann haben wir in Ludwigshafen oben in einem Hotel gesessen, so eine Hotelbar, wo man über ganz Ludwigshafen gucken konnte. Und dann, da wir viele von den Rügen kennen, dann haben wir dann die richtigen Zahlen erfahren. Wir waren platt. Wir waren, ja, wenn du das einmal erlebt hast, wie dann auch die Nachrichten manipuliert sind, damit es irgendwie keine Panik gibt, und dann weißt du, was das ist.
Wer ist für Sie ein fähiger Politiker?
Erfreulicherweise habe ich einige kennengelernt und merkwürdigerweise auch quer durch die Partei. Ja, okay. Erfreulicherweise. Also ich kann nicht behaupten, dass bei den Konservativen nur unfähige Karrieristen rumrennen. Ich habe wirklich in der CDU auch Leute kennengelernt, wo ich sage, wow, Hut ab, anderes Weltbild. Und ich habe bei den fortschrittlichsten Parteien die größten Arschlöcher und Dummschwätzer erlebt. Man kann es nicht am Parteibuch festmachen.
Welchen Konzern würden Sie gerne lenken, außer BAF?
Müssen wir?
Ja.
Entweder danach, dann haben wir sie schon.
Wir sind jetzt bei der, wann haben Sie, welchen Konzern würden Sie lenken? Bei der 13, sind noch 11 offen.
Welchen Konzern?
Nein, sind noch offen.
Ich glaube, es hat kein Konzern verdient, dass ich mich in seine Geschäfte einmische, weil ich bin so ein schlechter Geschäftsmann. Hat keiner verdient.
Wir behalten den Rest nochmal nachher, oder?
Nachher, oder? Okay.
Ja.
Wie Sie wollen.
Okay, ich bin hier. Alles klar.
Viel Erfolg nachher.